Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, weltweit sind die geopolitischen Herausforderungen nicht kleiner geworden, auch nicht über den jüdischen Jahreswechsel hinaus. Wir haben überall Konflikte und man fragt sich, was passierte in den letzten Jahren auf Ebene der Diplomatie, der internationalen Gemeinschaft, die solche Konflikte vielleicht nicht verhindern kann, aber zumindest antizipieren und dann, wenn es ausbricht, vielleicht reduzieren kann. Wir wollen heute ein wenig sprechen über Krieg und Frieden und die Möglichkeiten der Diplomatie. Sie haben viele Verhandlungen immer wieder geführt, in größeren und kleineren Themen. Sie kennen die Hinterzimmer, Sie kennen das, was in den Medien oft nicht berichtet werden kann, weil es ja eben vertraulich sein muss. Wie schätzen Sie die aktuellen Hinterzimmerlandschaften ein?
Die Diplomatie ist ein lahmes Pferd. Es gibt nur ganz wenige Länder auf dieser Welt, in der wirklich aufgrund dessen, dass die Diplomaten, also Außenministerium und ihre Regierungschefinnen in der Lage sind, kriegerische, bürgerkriegerische Konflikte zu lösen. Alle anderen tun so, als ob, inklusive eine supranationale Organisation wie die Europäische Union. Letztendlich ist Diplomatie immer nur dann erfolgreich, wenn sie eine Sanktion androhen kann. Das bedeutet, wenn sie mit militärischen Mitteln drohen kann, wenn die Kriegsparteien, die Konfliktparteien auf der einen oder anderen Seite, je nachdem, wo eine Großmacht steht, nicht deutlich macht, ihr müsst euch einigen. Da gibt es mehrere Unterschiede nochmal, weil wir euch bisher geholfen haben und nicht mehr helfen werden, oder weil wir anfangen werden, ungeduldig zu sein, oder weil wir letztendlich kein Interesse mehr an diesem Konflikt haben. Das übersieht man, weil die Außenministerinnen sehr gerne immer wieder mit leeren Hülsen zwar unheimlich viel gern ins Mikrofon sprechen und weil, wie Sie sagten, der Rest sowieso nicht öffentlich wird, weil er hinter verschlossenen Türen, wie ich letztendlich finde, zu Recht besprochen und auch das meist gar nicht besprochen wurden. So gesehen sitzen wir vor einem Scherbenhaufen der Überschätzung der Diplomatie, die eigentlich aber, auch das muss man sagen, in den letzten Jahren kaum mehr etwas getan hat. Und andererseits das Unterschätzen, das militärische Mittel letztendlich bei Konflikten, wo alle Parteien in der Sackgasse sind, die einzige Möglichkeit ist, auch positiv zu wirken, wenn man jetzt überlegt, was Donald Trump angeboten hat, nämlich, dass mehrere arabische Länder, dass die Amerikaner und andere sich auch, was die Sicherheitsfrage, falls es je zu diesem Plan in Überführung kommt, dass sie die Verantwortung für diese Sicherung übernehmen. Ich glaube, dass sich da ein Land wie Israel weniger auf Belgien konzentrieren wird als auf Washington.
Lassen Sie uns über konkrete Beispiele sprechen, nachher auch über Russland. Sie haben jetzt Nahost-Israel angesprochen. Wir hatten die Situation, dass die US-Regierung oder Trump eine neue Friedensinitiative lanciert hat, die sie mit Israel zusammen präsentiert hat, ohne die anderen Parteien am Tisch zu haben. Da die Frage, wie macht man richtige Diplomatie, wenn man sie macht? Und wo ist die Begründung dafür legitim, dass ausländische Mächte in Anführungszeichen sich einmischen sollen?
Das Grundsätzliche dieser letzten Tage war, dass die Amerikaner hinter den Kulissen, das muss man auch Trump lassen, wohl mit anderen Ländern wie Ägypten, wie Katar, wie Saudi-Arabien, wie Jordanien, ihren Plan besprochen haben und dieser Plan wurde nicht öffentlich. Das ist für den Narzissten Trump schon eine sehr große Leistung und auch eine Administration, die sich so nicht einig ist, wie es manchmal aussieht und es wurde nichts durchgestochen. Die zweite Leistung ist, leider unvermeidbar, er hat den israelischen Premierminister zu dem gemacht, was er ist und was er immer bestreitet. Nämlich, dass alles, was Israel kann oder nicht kann, immer noch ausschließlich möglich ist, vor allen Dingen in militärischen Konflikten, wenn Amerika aktiv Ja sagt. Und Netanyahu hat in den letzten Wochen den Mann gespielt, der mit seiner Rhetorik, aber auch mit seinen Waffen in einer Radikalität den Weg gegangen ist, immer unter der Begründung, die Hamas muss vernichtet werden, die gesamte Infrastruktur, die letzte in Gaza weiter zu bombardieren, garantiert übrigens auch mit Zustimmung von Trump. So, als Trump aufhören wollte, wollte aber Netanyahu nicht aufhören, weil er wusste, wenn er aufhört, dann kriegt er Ärger mit seiner Koalition, seine Macht bricht zusammen und damit das gesamte Gebäude, nachdem er sich rettet, immer noch rettet vor Strafverfahren, die laufend sind, apropos wunderbare Demokratie Israel. Nun hat Netanyahu dem Willen des wirklichen Feldherrn, nämlich Donald Trump, dann folgen müssen, hat sich dahingestellt und hat plötzlich alles begrüßt und wird natürlich im gewissen Sinne alles mitmachen, wobei eines seiner Koalitionäre Smirisch gleich gesagt hat, das mag er nicht. Das mag auch sein, nur am Ende des Tages, wenn er heute in diesem aktiven Krieg zu entscheiden hat, Donald Trump und Amerika zu verlieren oder diesen Koalitionspartner, da war die Entscheidung eindeutig. Die zweite Frage, nämlich der Einmischung, ist eine sehr berechtigte. Gleichzeitig aber auch eine furchtbar naive. Großmächte mischen sich immer ein. Entweder, weil sie gerufen werden, das ist gar nicht so selten, oder weil es ihre geostrategischen Interessen beeinflusst. Der Staat Israel, die Vereinigten Staaten von Amerika, auch unter Donald Trump, haben, was den Nahen Osten angeht, eine strategische, aber auch eine grundsätzliche Beziehung seit der Gründung des Staates Israel. Es ist die einzige westliche Demokratie und es ist für Trump ein Identifikationsmoment und ich sage, da sehen Sie, wie manchmal Umstände auch zynisch sein können, dass Netanyahu ein kleiner Bruder im Geiste ist, wie er auch selbst Demokratie zerstört und zynisch letztendlich als Machtpolitiker unterwegs ist. Und dann haben sich jetzt die beiden auch sehr gut getroffen. Und so gesehen ist das, was wir im Nahen Osten erleben, ein Momentum, kann aber auch ein Kapitel sein, das morgen schon wieder vorbei ist. Wir haben auch seitdem nichts mehr gehört. Es bleibt dabei, ohne Amerika wird es nicht zu einer Befriedigung und einer Befriedung des Nahen Ostens kommen. Amerika hat ein großes Interesse daran. Amerika hat mit den Abraham Accords etwas Grandioses geschaffen, das muss man zugeben. Dass arabische Länder, wo du es nie gedacht hätte, diplomatische Beziehungen mit dem Staat Israel aufgenommen haben, das war auf Druck von Trump und Amerika. Zweitens, dass diese Länder selbst als Katar angegriffen wurde, zwar ein bisschen maulhelldig wurden, aber letztendlich stillgehalten haben. Das muss man Trump zuordnen. Das ist jetzt die Plattform, in der Israel wieder einsteigen muss und einsteigen kann es nur, wenn es die Eintrittskarte bezahlt, nämlich aufhört, Gaza zu bombardieren.
Sie haben gesagt, die Bedeutung der USA ist klar, die ist nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite muss man ja alle die Parteien in der Region mitdenken. Die Türkei, die Iraner, die Saudi-Arabier, Katar und die Emirate, die ja alle nochmals eine andere Agenda haben, auch nochmals mit Amerika teilweise. Wie sehen Sie denn da die Chancen, dass es wirklich zu einer diplomatischen Lösung kommt, die ja in den letzten 70 Jahren nicht möglich war?
Ich bin da ganz bei Ihnen. Und als ich Saudi-Arabien eben erwähnt habe, muss man sagen, da gibt es keine diplomatischen Beziehungen, in Klammern noch. Aber es wäre erfolgt, wenn es diese nochmal am 7. Oktober Aggression und den Kriegsbeginn von der Hamas nicht gegeben hätte. Die Türkei hat den Friedensplan begrüßt. Auch Erdogan ist ein Diktator, der in seinem Land nicht stabil ist. Und er ist auch ein älterer Mann. Und er braucht auch eher die Amerikaner. Und man darf nicht vergessen, sie sind alles Mitglieder auch in der NATO. So gesehen muss man Ihre Frage erst einmal naiv beantworten und sagen, wenn Erdogan das begrüßt hat, dann ist er im Boot. Der Preis übrigens, jetzt sind wir wieder bei den Großmächten, den er dafür will, kann nur Amerika bezahlen. Der Iran wird immer und grundsätzlich dagegen sein, weil jeder Frieden in der arabischen Welt untereinander und mit Israel kontradiktisch sich darstellen für das, was der Iran und seine Politik will. Wir diskutieren ja in der letzten Zeit und völlig zu Recht seit Jahren, der Iran möchte Israel alle Juden töten und zerstören. Der Iran möchte die westliche Welt genauso islamisieren wie eigentlich auch die Palästinenser, wenn es die Israelis nicht mehr gäbe. Das Ziel sind islamistische Gottesstaaten. Und das gilt auch für arabische Staaten, die muslimische Staaten sind. Und so gesehen ist der Destabilisierungsfaktor des Irans immer ein Faktum seit Jahrzehnten für alle Bestrebungen innerhalb des Nahen Ostens. Übrigens, es gab auch Stellvertreter zwar eine richtige militärische Auseinandersetzung zwischen Iran und Saudi-Arabien, die Hunderttausende Zivilisten getroffen hat im Jemen, das Land, wo jetzt die Raketen wieder vom Iran gesteuert auf Israel geschossen werden.
Und mit Fokus auf die diplomatische Frage am Beispiel Iran gefragt, isolieren oder integrieren, mit denen verhandeln, mit denen zusammensitzen, was ist da der richtige Ansatz?
Das iranische Regime ist nicht integrierbar. Das ist etwas, was man sich wünschen möchte, aber man muss verstehen, aus was diese denn doch Mullah-Regierung, wie in Afghanistan, eigentlich überhaupt ihre Legitimation hat, seit Khomeini. Es ist der islamistische, es ist ein Gottesstaat. Die Scharia gilt. In diesem Zusammenhang mit der Macht, die Iran hat, es ist eben kein Königin, Prinzen, kleines Landschaftsgebiet mit viel Öl und Geld nur, sondern da geht es um Millionen Menschen und sehr gebildete Menschen und einer großen Opposition im Land. Denn wie sehr sie auch durchregieren, die Bildung im Iran ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Reduktion, wer darf an Bildung in vielen anderen Ländern, vor allen Dingen auch in Ägypten, ran. Also ich glaube, dass auch der Nebenschauplatz im Nahen Osten im Vergleich zum Hauptschauplatz, nämlich die Atomwaffen, die der Iran bunkern möchte, selbst entwickeln möchte, in einem Land wie Katar oder Ägypten oder Jordanien keine Rolle spielt, aber die Atomwaffen sind weit über den Nahen Osten für uns eine geostrategische Problematik und wir haben gesehen, sie ist ungelöst, weil selbst die Intervention, die Amerika und Israel gemacht haben, wir hören nicht vom Erfolg. Das heißt nicht, dass es ein Misserfolg ist. Denn schon Zeit zu gewinnen ist in so einer Region, wenn es um Atomwaffen geht, enormer Erfolg. Aber es ist ein Erfolg, wo die Zeit bald wieder abläuft und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Aus Ihrer Sicht, wie deckungsgleich sind eigentlich die Informationen, die wir über Medien erhalten in solchen Verhandlungs- oder Konfliktlösungssituationen, mit jenen, die in den Hinterzimmern, wenn ich es jetzt mal negativ ausspreche, wirklich verhandelt wurden?
Ein Krieg ist die Ultima Ratio des Bösen. Es gibt nur Opfer. Natürlich ist die Frage, wer angreift und sich verteidigt, eine entscheidende. Und dass ein Land sich verteidigen kann, ist zweifelsohne. Wann das kippt, wie jetzt gerade beim Gaza-Konflikt behauptet wird, also wo das Motiv nicht mehr daran liegt, den Ursprung des Krieges zu verteidigen, sondern aus diesem Ursprung eine eigene Dimension zu schaffen, darüber sollen andere jetzt diskutieren, das sprengt unsere Sendung. Aber das Interesse momentan besteht, glaube ich, wirklich für alle Beteiligten darin, das Militärische zu unterbrechen. Ich kann nur insgesamt sagen, ob in einem verschlossenen Zimmer, in einem offenen Zimmer, was alles wir hören und erfahren, müssen wir 10-mal durch gedankliche Waschmaschinen durchlaufen lassen. Und das, was nebbig dann übrig bleibt an Substanz, ist vielleicht das, was wir wirklich ernst nehmen können. Und alles andere sind auch, kann man es in dem Fall sogar beklagen, ich weiß nicht so richtig, Desinformationen, weil alles, was alle sagen, von allen wieder gehört wird, auch die, die es eigentlich nicht hören sollen. Insgesamt bleibt es also im Krieg, ist die Wahrheit die erste Substanz, die untergeht.
Lassen wir mal diesen anderen Konflikt durch die Waschmaschine Friedmann, nämlich den Russland-Konflikt und die Frage damit verbunden. Wir leben ja in Demokratien. Es ist also wichtig für Bürgerinnen und Bürger, die Informationen zu haben, weil es ja auch in politische Entscheidungen mündet, über die wir zum Teil abstimmen oder über Politikerinnen und Politiker, die wir wählen müssen. Also da sind wir in einem Konflikt. Wie lesen Sie jetzt die Situation im Russland-Konflikt?
Also erstens möchte ich zurückkommen zum Ostkonflikt. Die Tatsache, dass Russland sehr beschäftigt ist, ihren Angriffskrieg auf die Ukraine und das er auch schon seit Jahren durchzuführen, führt vielleicht sogar zu der Chance, dass Russland als Störungsfaktor, als im Vakuum gerade ausfällt. Vergessen wir bitte nicht, dass Russland sehr mächtig war in Syrien. Vergessen wir also auch nicht, dass unter Umständen die Tatsache, dass Assad übrigens untergebracht in Russland nicht mehr an der Macht ist, auch damit zu tun hat, dass Russland denn doch nicht an zwei Fronten Kriege führen kann. Das Zweite, was wir sagen müssen, ist, der Angriffskrieg Russlands findet in einer Zeit statt, in der die Vereinigten Staaten von Amerika geschwächt sind, einen Präsidenten haben, das war noch unter Biden, der eigentlich den Konflikt mit Russland meiden will. Zur Erinnerung, das ist schon seit Obama so, zur Erinnerung, Russland konnte nur einen Fuß in Syrien und Nahen Osten wieder einnehmen, nachdem Barack Obama in den Anfang 20er, 10er Jahre gesagt hat, sollte Assad chemikalische Waffen nutzen, dann ist das für Amerika die rote Linie. Assad hat es getan, die rote Linie wurde übersprungen, nichts ist geschehen und damit war klar, Russland hat einen Platz gefunden. Ich glaube, dass Russland davon profitiert, dass Amerika alles tun will, um nicht in den militärischen Teil des Konfliktes in Europa eingreifen zu müssen. Das hat vielerlei Gründe, auch übrigens die Frage der NATO. Aber man hätte indirekt und kann bis heute indirekt sehr viel mehr tun. Eigentlich muss man feststellen, nach der letzten Propagandashow, die Trump Herrn Putin geschenkt hat, sind die Amerikaner an diesem Thema mehr und mehr desinteressiert. Die Europäer, ganz ehrlich gesagt, haben seit 30 Jahren sich in einem Schlaraffenland zurückgezogen nach dem Motto, Krieg ist kein Mittel der Politik, obwohl dauernd Krieg war. Spätestens 2014 haben sie den größten geostrategischen Fehler gemacht. Das ist auch ein Vorwurf an Merkel, das ist ein Vorwurf an die Franzosen. Aber es war so für alle auch gewollt. Wir sehen nicht, dass der Angriff auf Donbass und die Krim Krieg sei. Nun haben wir die Rechnung ein paar Jahre später bekommen, sind immer noch unvorbereitet gewesen, plus die Abhängigkeit, dass unsere gesamte Energie an Russland noch zusätzlich gekoppelt wurde. Europa ist schwach, Europa kann sich nicht selbst verteidigen, das weiß Russland, das weiß die ganze Welt, leider weiß das auch die Ukraine. Und die einzige Frage, die sich jetzt stellt, wir sehen, es gibt eine große Bewegung, die auch von Friedrich Merz übrigens jetzt vorne mitgeleitet wird. Die EU war schon längst bereit, Olaf Scholz und die letzte Regierung war nicht bereit, vielleicht ist jetzt Merz mit der SPD doch bereiter, ist, dass man die Garantie für Waffenlieferungen und zwar gesteigert fortsetzt, um damit Russland zu sagen, whatever it costs, wir machen mit. Interessant ist, whatever it costs meint bei der EU und Deutschland, wir gehen an das eingefrorene Kapital der Russen. Das ist ganz problematisch, wie wir alle wissen. Eigenes Geld ist in kaum einem der Länder für die nächsten Jahre da. Frankreich ist de facto pleite. Deutschland lebt auch nur noch dank sich selbst gebender Kredite. Von anderen Ländern brauchen wir nicht zu reden. Hier sehen wir ein Versagen, dass einerseits wir sagen, in der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt, aber andererseits, dass leere Worte waren. Alle haben verstanden, und das ist schon wichtig, entweder schafft das Europa irgendwie mit Hilfe von Amerika oder die Frage, die ich in letzter Zeit gerne stelle, können Sie mir garantieren, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Deutschland und in Ländern der EU Freiheit, Demokratie oder Diktatur herrscht? Können Sie mir garantieren, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren mittelbar oder unmittelbar in den Ländern der Europäischen Union Krieg oder Frieden herrscht? Eine furchtbar reale Frage geworden ist.
Wir sind beide keine Historiker, aber wir haben das letzte Jahrhundert natürlich sehr stark verinnerlicht und da gab es immer wieder diese Verhandlungssituationen, die großen von Churchill bis Roosevelt und so weiter. Wenn wir das vergleichen, die damaligen, jetzt aus der Historie entgegengenommenen Verhandlungssituationen, die Versuche, Kriege abzuwenden oder anderes, wie ordnen Sie das ein in einem multilateralen Europa, das ja immer so stolz darauf gewesen ist?
Man kann immer aus der Geschichte lernen, doch muss man die Unterschiede verstehen. Wir leben heute im Jahre 2025 in etwas, was es 1930 nicht gab, eine Europäische Union. Und diese Europäische Union ist etwas Unglaubliches und hat es noch nie gegeben auf dem Kontinent Europa. Viele, viele Staaten sind miteinander verknüpft und verhandeln, auch bis 6 Uhr morgens. Und ich weiß, die Bilder öden einem an, aber mir ist lieber, es kommt ein todmüder Premierminister raus, der nichts sagt, als einer, der sagt, jetzt ist Krieg. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitglieder der Europäischen Union einen Krieg in den nächsten Jahren untereinander haben, ist auf null. Das ist schon einmal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht aber ist, dass da durch die Jahre hinweg und gerade in unserer Gegenwart keine Homogenität mehr herrscht, was die Demokratie angeht, aber auch was Russland angeht. Ein Land wie Ungarn ist heute nichts anderes als ein Vasall von Putin geworden und hat aber die eine wichtige Stimme auch dort, wo die Einstimmigkeit gefragt ist und ist nicht das einzige Land. Auch andere Länder, die wir nicht mehr so im Blick haben, die aber auch ähnlich konstituiert sind, haben ganz unterschiedliche geostrategische Fragen. Beispielsweise werden alle Länder, die in der EU sind, aber an der Ostgrenze sind, eine ganz andere Geschwindigkeit und Inhaltlichkeit zu Recht erfordern und Druck machen, als beispielsweise immer noch ein Land wie Deutschland und Frankreich, das Russland niemals unmittelbar angreifen will in den nächsten Jahren. Das ist dann doch die Nummer zu groß gewesen. Aber dass hier und dort irgendeines dieser Länder wie Estland, und wir sehen ja, wie das dauernd immer wieder getestet wird, ist möglich. Trotzdem, diese EU ist etwas Unbezahlbares, so sehr man sie oft kritisiert, gerade jetzt und geostrategisch. Sie ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, die Milliarden, die Strukturen, aber auch den Schutz vor Ukrainerinnen, die geflohen sind, zu gewährleisten. Amerika war nie ein Land, das außenpolitisch wirklich Interventionsland war. Erinnern Sie sich doch bitte auch aus der jüdischen Perspektive, als Hitler und das Dritte Reich war. Die amerikanische Regierung hatte die Bilder von Auschwitz und ist nicht nach Europa gekommen. Eigentlich war ihnen das egal. Sie kommen nach Europa, als der Krieg ihnen auch über Japan immer näher gekommen ist. Und dasselbe gilt übrigens nach 1945 so. Die Amerikaner gehen nicht gern in Kriege und dort, wo sie in Kriege mit ihren eigenen Soldaten gehen, sind das Desaster. Stichwort Vietnam, Stichwort Irak, Stichwort Afghanistan. Europa noch einmal jetzt zu helfen mit eigenen Soldaten und zu sagen, ja, wir gehen rein, ist deswegen unwahrscheinlich. Umso wichtiger, um die Frage dann nochmal aufzugreifen, bedeutet, entweder schaffen wir bis 26 eine strukturelle Unterstützung an Waffen, auf die sich die Ukraine verlassen kann und Russland merkt, es wird nicht weniger, oder aber wir werden in 26 etwas erleben, wo wir dann uns alle wieder schämen müssen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.